Hallo und herzlich willkommen zu Luft nach oben, dem Beatmungspodcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Romina.
Und ich bin Georg.
Bevor wir in das heutige Thema starten, werfen wir wie immer einen kurzen Blick zurück auf die letzte Folge. In der letzten Episode haben wir darüber gesprochen, wann der richtige Zeitpunkt zur Intubation gekommen ist. Wir haben geklärt, dass sich die Indikation im Wesentlichen aus drei Bereichen ergibt: Versagen der Oxygenierung, der Ventilation und im Prinzip die Atemwegssicherung und Schutz vor Aspiration. Dabei haben wir einmal das NIF-Versagen besprochen, die manifeste Hypoxie und Hyperkapnie mit Azidose, über Vigilanzminderung und mangelnde Sekretdrainage und auch darüber, dass die Entscheidung zur Intubation häufig eher zu spät als zu früh getroffen wird. Denn eine kontrollierte, geplante Intubation ist fast immer sicherer als eine Notfallintubation beim erschöpften oder sogar instabilen Patienten. Heute geht es um die praktische Frage, wie machen wir denn den Tubus überhaupt rein? Wo liegen die typischen Fallstricke? Und was sind die besonderen Herausforderungen der Intubation auf der Intensivstation?
Es gibt besondere Herausforderungen. Die Komplikationsrate der Intubation liegt auf der Intensivstation ungefähr doppelt so hoch wie im OP, also in der Anästhesie. Das ist schon etwas, was einem zu denken geben muss. Und darüber wollen wir jetzt nachdenken. Woran liegt das eigentlich?
Naja, während wir im OP meistens doch stabile, nüchterne Patienten intubieren, liegen auf der Intensivstation deutlich kränkere Patienten, die respiratorisch kompromittiert sind, die nicht nüchtern sind. Das heißt, wir haben auch ein gegebenes Aspirationsrisiko. Der Gasaustausch ist schon eingeschränkt. Und von daher ist von Patientenseite einfach, wird uns schon viel mehr kritische Situationen sozusagen geboten.
Ja, Nüchternheit, wenn ich das nochmal da einhaken darf, die Patienten, auch wenn sie nichts zu sich genommen haben, also nicht essen oder trinken, sind ja trotzdem nicht nüchtern. Die kriegen Opiate, die die Magenentleerung verlangsamen. Sie sind im kritisch kranken Zustand, stört auch die Magenentleerung. Also das ist sicher ein Punkt. Patienten aus der Intensivstation dürfen wir nie von Nüchternheit ausgehen.
Neben den patienteneigenen Herausforderungen, die uns begegnen auf der Intensivstation, gibt es aber natürlich auch Umgebungsherausforderungen, so würde ich es jetzt mal nennen. Also zum Beispiel die schlechte Zugänglichkeit zum Patienten. Oder was würdest du sagen?
Ja, das ist auf manchen Intensivstationen ist das ein echter Albtraum. Im OP kommen wir ja perfekt an das Kopfteil, an den Kopf von dem Patienten heran. Auf der Intensivstation muss man sich den Platz, den Weg zum Kopf des Patienten manchmal freikämpfen. Da ist links ein Perfusorturm, rechts das Beatmungsgerät, lauter Kabel, die da laufen. Also das ist eine ganz schwierige Zugänglichkeit, die wir so auch gar nicht so einfach korrigieren können.
Wahrscheinlich auch die optimale Lagerung des Patienten ist auch nicht so umzusetzen wie jetzt im OP, wo alles schön, der Kopf schön gelagert ist in der Kopfschale, verbesserte Schnüffelposition. Auch das ist ja wahrscheinlich auf Intensiv einfach doch schwieriger umzusetzen.
Es ist schwieriger umzusetzen, aber was wir so ein bisschen rüberbringen wollen, ist, man sollte das dennoch versuchen. Das ist eine per se schwierige Umgebung, in der das nicht so leicht zu bewerkstelligen ist, aber es lohnt sich sehr, auf diese Faktoren soweit es irgend geht, zu achten. Weil der Intubationserfolg denkt einfach an den OP. Wenn der Kopf falsch gelagert ist, zu hoch, zu tief oder sonst was, dann gelingt die Intubation am OP halt auch nicht. Und genauso ist es auf der Intensivstation eben auch.
Nicht zu unterschätzen ist auch auf der Intensivstation wahrscheinlich, wenn der Patient kritisch auf einmal sich verschlechtert, die Hektik, die dann entsteht, der Zeitdruck, der entsteht. Man geht auf einmal Kompromisse ein und denkt sich, ah ja, das passt schon, das geht schnell und vergisst vielleicht hier und da wichtige Schritte zu beachten oder auch das Equipment nochmal zu überprüfen.
Genau, das ist ja eine Situation, dass wir im OP auch so nicht haben. Da haben wir natürlich, wir arbeiten da ständig unter Zeitdruck, aber der Zeitdruck ist dort das OP-Management oder der wartende Chirurg oder sonst was. Aber hier haben wir ja den Zeitdruck des schlechten Patienten, wo wir der Meinung sind, wir sollten ihm so schnell wie möglich helfen. Aber wir sollten eben keine schlechten Kompromisse in der Vorbereitung eingehen und wir sollten uns auch Gedanken darüber machen, das Equipment auf der Intensivstation ist häufig nicht so gut wie im OP. Zum Beispiel ist nach wie vor immer noch nicht vorgeschrieben, dass man eine Kapnometrie haben muss. Das ist nur empfohlen. Empfohlen heißt in heutigen Zeiten, wo kein Geld da ist, das hat man nicht immer. Nur was zwingend vorgeschrieben ist, wird auch beschafft. Also eine Kapnometrie haben wir nicht immer. Der Atembeutel, das ist auch meistens eine schlechtere Konstruktion als im OP. Laryngoskope sind weil selten gebraucht. Manchmal so Plastik-Einmal-Dinger sind auch nicht immer so gut wie im OP. Also wir haben kränkeren Patienten und häufig schlechteres Equipment. Und wir haben natürlich auch weniger Routine des Personals damit. Das Anästhesiepflege im OP macht das den ganzen Tag nichts anderes. Wissen genau, wo sie was finden, wenn irgendwas schief geht. Das ist auf der Intensivstation nicht so. Das sind natürlich auch hocherfahrene und hochqualifizierte Kolleginnen und Kollegen. Aber die machen ja nur einen Teil ihrer Tätigkeit. Eine seltene Tätigkeit ist die Intubation.
Ja, jetzt kommt die entscheidende Frage. Was können wir denn tun, um das Risiko zu minimieren, dass es eben nicht zu doppelt so vielen Komplikationen kommt? Beispielsweise, das haben wir in der letzten Folge auch schon mal so angerissen, wer soll denn intubieren? Ist es der Erfahrenste? Ist es der Assistent, der gerade eine Woche da ist? Letzte Folge haben wir ein bisschen herausgearbeitet, je kränker der Patient ist, desto wichtiger ist es eigentlich, dass eine erfahrene Person da ist oder sogar dann auch intubiert, um den Intubationserfolg zu maximieren, weil wir uns ja in einer Hochrisikosituation befinden. Der Patient ist krank, es hat sich womöglich auch deutlich verschlechtert und wir wollen natürlich schnellstmöglich den Patienten aus dieser Situation herauskriegen.
Ja, es hängt. Klar, das ist absolut richtig. Die Erfahrung ist wichtig, um in dieser kritischen Situation zu beherrschen. Aber das hängt natürlich sehr an den konkreten Bedingungen ab. Wichtig ist, dass eine erfahrene Kollegin, Kollege dabei ist, auch wenn ein Kollegin, Kollege, der intubiert, vielleicht noch nicht so lange auf der Intensivstation ist. Das kann man schon machen, aber es muss eben, der Erfahrene muss das dann sofort aus der Hand nehmen, wenn es nicht funktioniert. Das ist einfach so, weil eben der Patient ein Misserfolg nicht verträgt sozusagen. Aber es geht ja schon auch ein bisschen darum, wenn man jetzt im Frühdienst ist, man hat eine adäquate Personalausstattung, geht es ja auch schon darum, dass man die jüngere Kollegin, den jüngeren Kollegen auch trainiert, dann, dass sie sich nachts um zwei richtig verhält. Und das geht ja letztendlich nur, Erfahrung geht ja nur dadurch, dass man es macht. Aber ganz klar, je kränker der Patient ist, desto erfahrener sollte der mit dem Laryngoskop sein. Ein ganz wichtiger Punkt ist die adäquate Präoxygenierung des Patienten. Im OP haben wir ja klare Vorschriften, wie wir das machen. Wir machen es bis zu einer expiratorischen Sauerstoffkonzentration von 80, manche sogar bis zu 90%. Also eine gründliche Präoxygenierung, bevor wir den Patienten einschlafen lassen. Auf der Intensivstation sollte man das auch machen und sollte sich nicht durch die Umstände, durch die Dringlichkeit, durch den Zustand des Patienten, durch die allgemeine Hektik beirren lassen. Die Präoxygenierung ist total wichtig und dafür sollte man sich Zeit nehmen. Manche machen das mit einem Highflow-Gerät, da gibt es sogar Studiendaten dazu, die zeigen, das ist vielleicht ganz vernünftig, insbesondere wenn der Patient noch ausreichend eigene Atemaktivität hat. Aber Präoxygenierung ist jedenfalls ganz, ganz, ganz wichtig und etwas, was man gerade in dieser kritischen Situation nicht unterlassen sollte.
Wichtig wäre vielleicht noch, dass die Person, die dann intubiert, auch selbst präoxygenieren sollte und gleichzeitig auch das Drumherum, das Equipment checken, überwachen sollte. Also ist alles vorhanden? Liegt der Tubus bereit? Ist die Absaugung einsatzbereit? Funktioniert die Kapnometrie, wenn man sie hat? Solche Dinge. Also ganz wichtig, quasi in einer Hand zu bleiben.
Ja, und diese präoxygenierende, dann später intubierende Person, die behält ja dann den Überblick. In der Präoxygenationsphase kann ich ja nichts machen sozusagen, außer eben präoxygenieren. Aber ich kann supervidieren und schauen, ob wirklich alles beieinander ist. Und ich bringe da auch so ein bisschen Ruhe rein, wenn ich sage, ist das Laryngoskop da, ist der Tubus da, ist der Führungsstab drin, haben wir das Propofol und das Rocuronium oder was wir auch immer verwenden wollen. Ich kann das alles in Ruhe checken, in Ruhe in Anführungsstrichen, aber mit einem gewissen Überblick. Weil die große Gefahr ist, dass jeder irgendwas macht und dann ist Rocuronium nicht da, aber das Propofol schon drin oder sowas.
Die intubierende Person hält also sozusagen das Zepter in der Hand. Zepter ist jetzt unser Tubus. Und vor dem Tubus brauchen wir aber Medikamente. Und die Medikamentengabe sollte ausschließlich auf Anweisung der intubierenden Person erfolgen. Das ist ganz wichtig, dass eine klare Kommunikation vorhanden ist, dass keine parallelen Entscheidungen getroffen werden, um den ganzen Ablauf sicher und strukturiert durchführen zu lassen.
Das ist besonders wichtig bei Hierarchieunterschieden. Wenn jetzt zum Beispiel ein jüngerer Kollege am Kopf steht und intubieren will und der Oberarzt oder der Chef steht nebendran und spritzt sozusagen das Zeug, keine gute Sache. Der am Kopf steht, hat das Kommando, egal welchen Dienstrang er hat.
Super, dann darf man auch mal Chef sein.
Unbedingt. Da muss man Chef sein.
Okay.
Wichtig ist auch noch, dass man die Wirkung der Medikamente, den Wirkungseintritt der Medikamente abwartet. Bei einem Hypnotikum ist das ja noch relativ klar, das merkt man ja. Beim Relaxans ist es noch wichtig. Also man sollte nicht das Relaxans spritzen. Man nimmt ja heutzutage meistens Rocuronium. Succinylcholin ist ja eigentlich streng verboten auf der Intensivstation, weil die Patienten ja alle immobilisiert sind und es gibt auch keinen vernünftigen Grund mehr, Succinylcholin zu nehmen. Also jedenfalls spritzt man das Rocuronium und dann muss man halt abwarten, bis es wirkt. Es macht keinen Sinn, das zu spritzen und dann zu intubieren, sondern es braucht halt mindestens 60, aber besser 90 Sekunden, wenn man eine adäquate Dosis gegeben hat. Das ist verdammt lange Zeit. Am besten sollte man sie stoppen, so wie wir es im OP zum Beispiel auch häufig machen. Also man muss abwarten, bis das Relaxans, insbesondere das Relaxans, wirkt. Das geht natürlich nicht immer. Wenn der Patient jetzt hypoxisch wird und die Hypoxie immer weiter zunimmt, dann muss ich mich halt irgendwann entscheiden. Mache ich eine Maskenzwischenbeatmung? Mache ich eine Laryngoskopie bei einem noch nicht adäquat relaxierten Patienten? Oder was auch immer. Das muss ich mir vielleicht vorher überlegen, was ich dann tue. Jedenfalls, wenn ich die Chance habe, sollte ich die Wirkung der Relaxantien abwarten.
Du sagtest gerade vorher überlegen. Das vorher überlegen greife ich jetzt mal auf, weil vor Beginn des Intubationsvorgangs muss schon klar sein, was ist mein Plan B und was ist mein Plan C. Also haben wir ein alternatives Atemwegshilfsmittel bereit? Gibt es ein Videolaryngoskop, was auch in greifbarer Nähe ist oder dass man wenigstens weiß, wo kriegen wir es schnell her? Haben wir eine Larynxmaske zur Hand beziehungsweise brauchen wir gegebenenfalls einen chirurgischen Atemweg? Können wir das auch gewährleisten? Und im Zweifel auch immer, wer hilft mir, wenn ich nicht weiterkomme? Also habe ich jemanden direkt zur Hand, weiß ich, wen ich anrufen muss.
Ja, ganz wichtig. Vorher nachdenken, weil das eigene Gehirn, das funktioniert nicht mehr, wenn die Sättigung des Patienten fällt. Ja, das funktioniert dann genauso schlecht wie das Patientengehirn. Du hast das Video angesprochen, darauf möchte ich auch noch eingehen. Das Video gewinnt ja immer mehr Popularität im OP, im Rettungsdienst und so weiter und eben auch auf der Intensivstation. Es wird immer häufiger empfohlen, dass man primär mit dem Videolaryngoskop arbeiten sollte. Gegen diesen Trend kann man wahrscheinlich gar nicht so viel machen. Es ist ja auch im Prinzip ein sinnvoller Trend. Man muss sich nur klar machen, das Videolaryngoskop hat im Allgemeinen den Vorteil, dass man den Larynxeingang fast immer sieht. Das heißt aber nicht, dass der Tubus sofort drin ist. Also insbesondere, wenn man mit einem hyperangulierten Spatel arbeitet, also der indirekten Laryngoskopie, dann ist zwar der Kehlkopf immer oder fast immer gut darstellbar, dafür die Intubation etwas schwieriger. Deswegen muss man sich nicht unbedingt diesem Trend anschließen und sagen, man muss primär immer alles mit dem Video machen. Das sei sicherer. Ich persönlich bin dieser Meinung nicht, aber was ganz klar ist, ein Videolaryngoskop muss sofort verfügbar sein. Das ist ganz, ganz, ganz klar. Das gehört heute zur State of the Art. Wenn man das nicht hat, ist es schlecht. Und man muss eben dann noch einen Plan darüber hinaus haben, im Plan C, wenn das Videolaryngoskop auch scheitert.
Und nochmal ganz wichtig, wenn es nicht gelingt, also die Intubation nicht gelingt, frühzeitig Hilfe holen, möglichst nicht erst, wenn das Chaos schon vollends ausgebrochen ist. Also vorher überlegen, wen kann ich rufen, wer ist in der Nähe oder habe ich die Nummer auch direkt im Kopf, wo ich sagen kann, hey, ich komme hier nicht mehr alleine zurecht.
Gut, damit sind wir schon durch wieder. Da kommen wir wieder zu deiner bewährten Zusammenfassung. Bitte, Romina.
Ja, also die Intubation auf der Intensivstation, haben wir gehört, ist auf jeden Fall deutlich unterschiedlich zur OP-Situation. Häufig eben eine Hochrisikosituation. Wir haben kränkere Patienten, die respiratorisch deutlich vorerkrankt sind, die nicht nüchtern sind. Das sind genau eben diese Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wir haben die Aspirationsgefahr, die schlechte Zugänglichkeit zum Teil, den Zeitdruck, die Hektik und zum Teil die suboptimale Vorbereitung. Was hilft uns dabei? Wir sollten, je kränker der Patient ist, schauen, dass wir den Erfahrensten herbeiholen, der dann auch die Intubation durchführen sollte. Eine gute Präoxygenierung, haben wir gehört, ist ganz wichtig. Ein strukturiertes Vorgehen, eigentlich wie immer, aber auch hier insbesondere bei solchen, ja, Hochrisikosituation ist die Struktur essentiell. Wir sollten einen Plan B und C bereithalten und im Kopf haben, klar kommunizieren, ausreichend relaxieren und Geduld haben. Denn wie immer, Struktur schlägt Hektik. In der nächsten Folge schauen wir uns dann an, welche Beatmungsmodi wir nach der Intubation einsetzen können. Ja, bis dahin sagen wir wieder Danke fürs Zuhören und wie immer, immer schön weiteratmen.
Bis bald. Tschüss.